Sozialistische Podcast von Linkswing. Du hörst Aufnahmen von unserem antikapitalistischen Marxismuskongress 2024 in Wien. Ein Wochenende lang haben internationale Gäste und AktivistInnen aus Österreich aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Linke diskutiert. Weitere Details und Hintergrundinfos zu den behandelten Themen findest du auf linkswende.org, unseren Facebook-, Instagram- und Twitter-Kanälen und in den Shownotes. Du willst selbst aktiv werden oder mehr über Linkswende erfahren? Dann melde dich auf linkswende.org für den Newsletter an und wir versorgen dich mit allen Infos zu Aktionen, Protesten oder Veranstaltungen. Oder schreibe uns eine Mail an linkswende@posteo.de oder auf Social Media. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Ich sage vielleicht zuerst, dass es ein bisschen langweilig ist, aber so verwirrend ist. Also es gibt die Union für die Rechte von Gefangenen seit 2022, gegründet im Gefängnis und alle ordentlichen Mitglieder sind im Gefängnis. Es gibt außerordentliche Mitglieder, wie mich, die außerhalb des Gefängnisses sind. Und dann gibt es die Solidaritätsgruppe für eine Gefangenengewerkschaft Österreich, wenn uns kein längerer Titel eingefallen ist. Hat sich daraus ergeben, dass eben diese Gründung so mühsam war und wir dann gesagt haben, wir brauchen auch irgendeinen Verein, mit dem wir agieren können. Und dann haben wir diese Solidaritätsgruppe außen gegründet, die ist jetzt auch außerordentliches Mitglied der Union. Es ist ein bisschen komplizierter, aber es war nötig aufgrund der österreichischen Bürokratie. Die Idee ging eigentlich von Deutschland aus. In Deutschland gibt es eine Gefangenengewerkschaft, seit 2011, Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation. Und davon hörten drei Gefangene in Österreich, in der Sitzanstalt Kalau und Graz. Und die wollten dann hier sowas tun, ab 2015. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach, dass man die eigenen Rechte vertreten und repräsentieren können muss. Und es ist jetzt so, ich meine, da kommen wir dann später auch dazu, mein Gefängnis nimmt einem sehr viele Rechte, wobei nach dem Gesetz das Recht auf Freiheit ist, das ist ein Schwanz von anderen Rechten. Aber auch die Rechte, die im Gesetz stehen, werden konsequent missachtet. Und was es auch gibt, ist das Recht im Prinzip auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Das wollten sich diese Gefangenen nehmen. Wie schon gesagt, es hat 7 Jahre gedauert. Und es wurde seit der Einzelgründung immer wieder abgelehnt, mit unterschiedlichen Argumenten. Eines blieb dann immer, weil es sollte auch als Gewerkschaft gegründet werden, dass es hieß, eine Gewerkschaft im Gefängnis kann es nicht geben, weil es ist kein normales Arbeitsverhältnis. Die Arbeit im Gefängnis ist eine Resozialisierungsmaßnahme, Klammer auf eine hart ausbeuterische, Klammer zu, bei der auch jemand sehr viel verdienen. Und Gewerkschaften gibt es nur dort, wo Arbeitsverhältnisse freiwillig eingegangen werden. Das geht da jetzt nicht rein, was freiwillig heißt in dem Kontext, auch außerhalb des Gefängnisses. Ne? Und dann haben sich die Gründer irgendwann einmal gemeinsam mit uns überlegt, okay, dann lassen wir halt den Gewerkschaftsnamen fallen und nennen das Ganze Union, auch angelehnt an Trade Union, ne? Aber das weckt dann niemanden auf. Dann haben sie es noch einmal versucht zu verhindern, mit dem schönen Argument, es gibt im Strafvollzugsgesetz ein Geschäftsverbot für Gefangene. Und das Argument war, der Verein ist ein Rechtsgeschäft. Daher hat dann ein Anwalt von unserer Gruppe protestiert und hat ihm gesagt, was ich schon gesagt habe, das Recht auf Freiheit geht verloren, aber nicht alle anderen Rechte. Es gibt das Recht auf Vereinigungsfreiheit. Das heißt, das Geschäftsverbot ist eng zu definieren. Ja. Und dann wurde es genehmigt mit einem Vermerk im Akt noch, jetzt werden wir es wohl nicht mehr verhindern können. Ne? Und es geht halt, ich meine, es ist auch insofern, ist es vielleicht gar nicht so tragisch, dass uns der Gewerkschaftsname verloren gegangen ist, weil es geht nicht nur um die Arbeitsverhältnisse. Es geht um ganz viele Bereiche. Wir haben, um es ein paar aufzuzählen, wir haben ein großes Problem im Bereich Gesundheit. Es gibt ein Recht auf Gesundheit, das ist auch ein Menschenrecht. Gefangene sind nicht krankenversichert. Es gibt Gefängnisärzte, die sollen das abdecken. Wenn das nicht mehr geht, werden die Gefangenen ins Krankenhaus gebracht oder zu einem anderen Arzt. Und das Justizministerium zahlt zum Privattarif. Das heißt sehr viel. Das heißt, es wird sehr, sehr lange im Gefängnis herumprobiert, was von hier überhaupt ausgeführt wird. Gefangene sind nicht pensionsversichert. Das heißt, Langzeitgefangene oder auch Leute, die immer wieder reingehen, gehen in die Altersarmut. das Recht auf Familie, auf Privatleben ist extrem reduziert. Also Privatleben im Sinne von Intimsphäre gibt es im Regelfall nicht. Besuche sind schwierig, werden behindert, finden häufig hinter der Scheibe statt. Während der Pandemie habe ich weiß nicht wie viele Beschwerden geschrieben, weil es dann teilweise überhaupt keine Besuche gab, obwohl ich durch die Scheibe niemanden anstecken kann. Das ist wirklich physisch unmöglich, ne? Aber dann hieß es, ich könnte ja die Justizwachebeamten anstecken. Ne? Die sind allerdings nicht eingesperrt, gell? Also die können in den Supermarkt gehen oder so. Also es wurde auch das wieder für Schikanen benutzt und so weiter. Vielleicht machen wir mal einen Punkt. Ne? Aber es gibt also ganz, ganz viele an sich zugestandene Rechte, die auch nicht, nicht implementiert werden.
Ja, du hast schon gesagt, es gibt sehr viele Themen und im Interview mit Linkswende, also hast du ja mit anderen Aktivisten eurer Gruppe auch ausführlicher darüber gesprochen, was die verschiedenen Themen auch im Detail sind. Also das ist auch online auf linkswende.org, also lest euch das auch gerne nochmal durch, beziehungsweise können wir auch in der Diskussion dann auch nochmal vielleicht genauer drauf eingehen. Aber ihr habt ja abgesehen von diesen konkreten arbeitsrechtlichen oder eben rechtlichen Themen auch, stellt ihr grundsätzlich das Gefängnis als System in Frage und seht es als unsinnige Institution, weil es ja auch das vermeintliche Ziel, also das heißt immer Resozialisierungsmaßnahme unter Anführungszeichen, ja eigentlich total verfehlt. Vielleicht kannst du noch mal genauer ausführen, woran das sichtbar wird, dieses Versagen eigentlich, und warum es gar nicht, also das System Gefängnis gar nicht das Ziel eigentlich erreichen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch was, was man auf verschiedenen Ebenen betrachten muss. Ne? Wir kommen ja dann noch einmal dahin, was das, wie das grundsätzlich ist mit Strafe in Gesellschaft und so, ne? Was an sich schon eine fragliche Geschichte ist. Die Idee ist also eben, dass das Gefängnis, irgendwie erst im Vollzugsgesetz so schön, also der Unwert der Tat soll erkannt werden. Und das soll eben zur Resozialisierung führen. Ne? Jetzt können wir auch lange, tun wir jetzt auch nicht, aber über diesen Begriff der Resozialisierung sprechen und was das bedeutet, sich in diese Gesellschaft, wie sie ist, eben einzuordnen und wie wünschenswert das ist oder nicht. Beziehungsweise auch die Frage, wofür steht das RE? Waren die Leute je eingeordnet? Um es einfach zu sagen, also wenn wir uns die Rückfallsquoten anschauen, dann sehen wir, dass das Gefängnis versagt in Bezug auf das, was es nach staatlichem Willen tun soll. Da reden wir nicht von dem, was wir vorhin haben, nach staatlichem Willen. Ne? Und das ist auch nicht weiter erstaunlich, weil sie sich einfach, also die Leute, wenn sie aus dem Gefängnis herauskommen, die meisten Leute, die ins Gefängnis kommen, hatten es aus irgendeinem Grund vorher schon recht schwer in dieser Gesellschaft. Das hat viel mit Klasse zu tun und Klasse hat viel mit Herkunft zu tun und mit der falschen Staatsbürgerinnenschaft. Das hat zum Teil zu tun mit psychischen Erkrankungen. Es ist, also gibt so Folgegeschichten. Also mir sagt ein Gefängnisseelsorger immer, die meisten Leute, mit denen er zu tun hat, haben ein Drogenproblem. Das heißt, sie hatten es vorher schon nicht leicht. Dann kommen sie ins Gefängnis, das eine völlig eigene und sehr repressive und restriktive Welt ist. Und dann braucht es unglaubliche Anstrengungen, um aus dieser Welt wieder herauszufinden in die andere Welt. Ne? Das heißt, in Wirklichkeit müssen die Leute sich selbst dann oder mit Unterstützung erst wieder resozialisieren von dem, was ihnen im Gefängnis passiert ist. Es ist irgendwie nicht sinnvoll, wenn man sich das so überlegt. Ne? Du kommst raus, du brauchst einen Job, du brauchst eine Wohnung. Ne? Es gibt viele Arbeitgeber, die verlangen dann ein Führungszeugnis. Das schaut dann halt so aus, wie es ausschaut. Ne? Wenn sie keins verlangen, werden sie trotzdem fragen, was du die letzten 5 Jahre getan hast. Es gibt immer wieder, habe ich letztlich auch mit einer Seelsorgerin gesprochen, Leute, die eine Wohnung finden und irgendwie kommt das dann auf, dass sie im Gefängnis waren und dann verlieren sie die Wohnung wieder. Nicht aus dem Grund, aber irgendeinen Grund findet man schon, warum man eine Wohnung wieder hergeben muss. Die meisten Sozialkontakte gehen verloren über die Gefängniszeit. Also mir sagen die Leute im Gefängnis, also 3 Jahre übersteht eine Beziehung vielleicht noch, 5 Jahre die wenigsten und dann ist es vorbei. Auch das ist niemandem übel zu nehmen. Also gerade wenn es kleine Kinder gibt, gehen Sie mal mit Ihren kleinen Kindern im Gefängnis besuchen, versuchen sowas aufrechtzuerhalten. Ne? Das heißt, es wird einfach alles schwerer gemacht. Ne? Und es gibt also wirklich ich würde sagen, null Grund anzunehmen, dass das Gefängnis die Leute in die Gesellschaft integriert, was auch immer das nun wieder bedeuten soll. Ne? Was natürlich den Verdacht nahelegt, dass es darum auch nicht geht, sondern dass es um Rache geht. Ne? Und wenn wir die Debatten, die öffentlichen Diskurse anschauen um Gefängnis, haben wir am Anfang schon gesagt, ne, dann ist es halt immer dieses, ja, hängt den höher. Nicht? Es gibt tragische Vergewaltigung von ganz jungen Männern, wo ganz junge Männer beteiligt sind, was machen wir? Wir sollten das Strafmündigkeitsalter senken. Wir sollten 12-Jährige ins Gefängnis stecken. Irgendwie. Bravo. Irgendwie. Es ist natürlich auch völlig unsinnig anzunehmen, also ich meine, das Gefängnis hat vermutlich eine gewisse Abschreckungswirkung. Ne? Die funktioniert aber nicht so, dass ich sage, ach shit, jetzt sind da 5 Jahre mehr drauf, dann mache ich es doch nicht. Ne? Das ist halt Quatsch. So ist das nicht. Ne? Also, das Gefängnis, der österreichische Soziologe, der sich viel mit Kriminalität beschäftigt hat, oder mit Kriminalität oder mit Strafe, Heinz Steinert, sagt er mal, also das Gefängnis dient hauptsächlich dazu, dass die, die nicht oder noch nicht im Gefängnis sind, versuchen, dort nicht hineinzukommen. Es ist eine Symbolpolitik für das, was die Gesellschaft will oder nicht will, und zwar eine Symbolpolitik mit Menschenopfern. Und der Punkt wäre der, Menschenopfer zu verhindern, generell auf dieser Welt und auch in Bezug auf das Gefängnis. Man muss auch dazu sagen, weil also meistens, wenn ich sowas erzähle, irgendwie um Gefängnisse in Frage stelle, kommt dann die Frage, was machen wir mit den Serienmördern? Wir haben nicht rasend viele Serienmörder, muss man sagen. Also ungefähr 90% der Leute oder 95% im Gefängnis sitzen, die sitzen wegen irgendwelcher Eigentumsdelikte, auch wenn Gewaltgeschichten, die im Affekt passiert sind und so weiter und so fort. Man kann sich sicherlich überlegen, dass es Leute gibt, die man, vor denen man die Gesellschaft ständig schützen sollte, und dafür gibt es dann Methoden, die sie nicht ständig demütigen. Nicht wahr? Also es gibt einen ehemaligen Gefängnisdirektor in Deutschland, den Thomas Galli, der jetzt einer der entschiedensten Kritiker ist von Gefängnissen, der dann sagt, man kann sich vorstellen, also Dörfer, die recht abgelegen sind, Inseln, Österreich ein bisschen schwierig, gebe ich zu, ne? Wo die Leute einigermaßen auch selbstverwaltet sind, ne? Aber wo sie nicht, was genau das ist, was passiert auf einer Tag-zu-Tag-Ebene von Gefängnispersonal oder wem auch immer gedemütigt werden. Ne? Und das ist auch, ich sage, ich verzettel mich immer in allem, aber ich höre jetzt da gleich auf. Das ist auch etwas, was mir Leute im Gefängnis sagen. Sie sagen, also wenn sie sich wirklich ihre Tat bereut haben, war das eigentlich eher so unmittelbar nach der Tat, wo sie darüber nachgedacht haben. Das Gefängnis ist so eine abstrakte Art, mit dir schlecht umzugehen. Also du bringst es im Kopf nicht zusammen, auch wenn du das Gefühl hast, du hast was angestellt und irgendwie sozusagen du hast Strafe verdient, das ist so eingepflanzt. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, was jemanden schwer verletzt habe, was hat das damit zu tun, dass ich Tag zu Tag von Leuten gekränkt werde, gedemütigt werde, runtergemacht werde, die mit der Geschichte nichts zu tun haben. Ne? Also auch auf der psychologischen Ebene funktioniert es nicht.
Danke, das war ja schon ein sehr spannender Einblick. Vielleicht nochmal näher, also nochmal tiefer einsteigen. Wir haben jetzt schon gesehen, das Gefängnis ist eigentlich eine unsinnige Institution und hat, also verfolgt auch gar nicht eigentlich das Ziel, das es vorgibt. Warum gibt es denn dann diese Gefängnisse? Wer hat ein Interesse daran und profitiert vielleicht auch davon?
Okay. Erstmal muss ich mal sagen, mein Deutsch ist scheußlich, ist Schuldeutsch, so muss es auf Englisch sein, Entschuldigung. There's a lot of questions, and I agree so much with what Monica said. You know, she does some fantastic work, and it's really important work. And it's true that the prisons don't rehabilitate, don't re-socialise people in vain. In the United States, it's the world leader in mass incarceration, but Britain is not far behind, actually. The British prison population has doubled in the last 30 years, and it's set to reach 100,000, possibly, in the next 4 years. This is despite crime having fallen by 63% since 1981, and violent crime is much less since 1995. So there's no connection between crime and prisons. There's no logic to it, there's no reason to it. It's what the system does. it's great to see campaigners fight, and it's, you know, I'm very strongly in favour of trying to humanise the cages. But at the end of the day, I think we have to tear those cages down. So that leaves us with a lot of political questions as to how we can achieve that. So generally, I think when prisoners leave jail, I agree with Monica very much, they are harder on the outside, but more anxious and vulnerable and fragile on the inside. And what the prisoner's done is to brutalise alienated and angry people. 40% of prisoners in Britain re-offend within the year on leaving the jail, 75% within 9 years. That's a depressing statistic, actually, given the work that we put in. And we know from the Norwegian prison system in Norway that it's that much can be done, you know, to humanise the situation. If you treat people like human beings, they're more likely to act like human beings and reintegrate into society. The main factors are if the prisoner hasn't lost their job, when they go out, they have a job to go to, they haven't lost connections with their family, and they haven't lost their home. That is a big determining factor in terms of how they do and what options they have when they get out. I introduced a project in Scottish prisons called the Dads Project, and it was, with the partner's permission, very important, that the prisoner would work on writing stories for their children. They would illustrate them in art class. I would bring in ordinary civilian clothing. They would dress in the civilian clothing. I would film them. And they would send those films to the parents. And their children would see them reading their bedtime story from the father who was working elsewhere. You know, they didn't say that they were in prison necessarily. And when you looked at the reoffending rate, it was very much reduced. They were much more easily reintegrated because they kept very close links with their family, and it was an important thing. Of course, there's no money, the cameras are expensive, it takes time, the, you know, art class has been cut, etc., etc. So, you know, they ditched it, even though they knew it was a good thing to do. Eventually, they ditched it. So some things can be done to help, but in the main, it's a bloody disaster in the jails. They fail spectacularly, and we have to look at how does crime develop? Where does it come from? Why do people commit crime? And I have to say, it's all about property. In Britain, anyway, the system, the establishment, couldn't give a shit about what people do to each other. But they do care very much what they do to property. And when I say property, it's the people who've got a lot of property, not our books, our pencils, and our bicycles. It's big property. So it's all about property, and it's all about scarcity. Because I don't know if you still have milk delivered in bottles in Austria, right? It's almost disappeared in Britain. But when we did have milk bottles delivered every day, the bottles were there in the morning, right? Unless, I have to say, and I must apologise if anybody's a student, unless you're living in a student area where the might have actually disappeared along the way, but sorry about that, but it's true. But if you leave a flat screen television outside your door in the evening, it'll be gone in the morning. Now, why is that? What's the difference between milk and TV? It's not everyone has a TV. And people want a TV, so scarcity promotes and creates the crime. So under socialism, when we get a socialist society, anyone who wants 10 TVs and 10 cars, we will just pity them. We will just be, you poor thing, you know, mental health issues. It's not normal to live like that. And also, who defines what a crime is? We routinely see social murder, people killed in their bosses' drive for profit in the workplace. Destroying the environment is not seen as a crime. But protesting effectively against that destruction, apparently that is a crime. Apparently it is a crime to demonstrate effectively with everyone, LGBT, Muslims and everyone, fighting against the genocide in Gaza, and apparently that is a crime. So it's the rich with their austerity, program, austerity for us, and they get richer. They create the social roots whereby the crime comes from. So why do prisons exist? Because Angela Davis, a very well-known prison abolitionist in the US, rightly points out that prisons damage society. They don't protect society. Friedrich Engels described how the state develops as an instrument of coercive power, you know, to one state to hit down the other state, and for the rule of class over the other. Now, Lenin picked up on that in State and Revolution, and I have a very handy pamphlet here, because in this, he talks about the state resting on three pillars, and that is the army, the police, and the prisons. So black and minority ethnic people in Britain are just 3% of the population. They're not big enough. It's not we don't have enough people of colour. But 13% of the population in prisons are black and minority ethnic. There are many more Muslim prisoners now since the war on terror. Britain, first of all, launches a war on a third world, you know, a country in the, for their oil. And then they imprison the refugees that come from that country, surprise, surprise, and when they apparently they are waging a war on terror. We don't see that very much, but certainly it's in the ruling class's mind. There are 5,000 women prisoners in Britain, roundabout, most are victims of much more serious crime than the crimes they're supposed to have carried out to take them into the jail. Over 50% of female prisoners in Britain have experienced physical or sexual abuse as children, and 60% and more have experienced domestic violence as adults. And yet prisons are seen as supposed to be a solution to that. Of course, it's not. The good news is that prisons didn't always exist. In the Middle Ages, to be truthful, they didn't need prisons because no one was free. You couldn't move, you couldn't leave your job, you had to do your work, you know. So no one was free, so why you don't need mass incarceration because the whole society is like a big open-air prison with fields in it. But what people weren't... They didn't accept and they didn't see themselves as anything other than they were masters of what they produced. You work, you own what you work. Maybe the feudal lord takes 10%, the church takes more, etc. But you own what you work. And that was a very strong ideology for people who worked in the fields in the Middle Ages. So in Britain... there was a massive legal onslaught in the late 18th century to convince people that when you worked, it belonged to the capitalists. It belongs to the ship owners and the people who owned the factories. Not you. I've done the work, but apparently you take what I've made and what I've done. And the free market depends on this iron fist of the state for it to work. So the first... police service, the police force in London, was created by the slave-owning sugar merchants to stop dockers from taking their own bit of sugar to go home with them. So that was what the police said. It's not about protecting society, it's about protecting their bloody sugar, you know what I mean? And I've retired from 50 years as a lecturer, as a teacher of adults in colleges. It's not normal in our society to work so long, by the way. It was just a very good, interesting job. But now I think about it, I have never, ever bought paper. and not since I was a student. So that's 52 years, I think, since I was a student, and I've never bought a piece of paper. And I'm pleased to say that Scottish dockers are still, at the end of their work shift, they finish their work with a glass of very good whiskey that has somehow got missing from the loads that they were unlocking. They, oh, where did that come from? And they drink it. So it's quite a stubborn idea that we are worth more than what we are paid. And, of course, it irritates the ruling class like anything, doesn't it? Because it's theft, it's of their time and everything. So, am I doing all right?
I would just, ich möchte gerne da reingehen, weil du genau jetzt diese Klassenperspektive eingebracht hast. Ich finde, was die Gefangenengewerkschaft ja auch aufbringt, ist die Gefangenen auch als Teil der Arbeiterinnenklasse mal in den Fokus zu rücken. Und ich finde es sehr, es sagt sehr viel aus, dass die etablierten Gewerkschaften sich nicht zuständig fühlen für die Gefangenen und offensichtlich da diese Kämpfe, von denen du gesprochen hast, überhaupt nicht führen. Warum, also vielleicht magst du noch mehr darauf eingehen, warum diese Klassenperspektive wichtig ist.
Okay. I think it is a class perspective because, the idea that prisons should make the world safer, it's not prisoners carrying out genocide in Gaza, it's not prisoners who create work accidents that kill people or the ill health that goes on. It's all about class, I think, and the prisoners are at the sharp end of that class perspective because our system is built on violence. So the more brutal the jail conditions, the more likely that murder rates go up very high in America, because the prisoners will do anything not to serve a second sentence. And so that is why we're such a violent society in America. And on an individual level, it's the class perspective. There are many more psychopaths in society working as senior managers, as surgeons in hospital. Who knew? I didn't know that. There are psychopaths all over the place in hospitals, but there you go. And heads of corporation than there are in prison. So what happens, even to the most dangerous prisoners, is because of their class, absolutely. So what do we do about that? Because I think... I apologise, I don't know much about the prisons in Austria, but one of the things that we do have that may be different is that the prison officers, the people who work in the jails, are highly trade union organised. I taught them the reps, the trade union reps, the health and safety reps, 26 years, as I was teaching all other reps in Scotland, and they absolutely hate their management more than anything. They deal with their with the prisoners mixed. It's mixed. Some are good, some are not. Some have had very chaotic lives, went into the army, had mental health issues. They came out. It's absolutely luck which side of the locked door they're on, because the prisoners and the prison officers have had very similar lives. But there are also miners that were on strike in 1985 and lost their job in Britain. There are now prison officers. There are people who are on their way to becoming firefighters. So they're not like the police. They are not like the police. They're, some are good, some are bad. Some spend a lot of time helping the prisoners, when they're trained to watch out for anyone who's going to kill themselves, because we have 4 prisoners a week that kill themselves in Britain, and there's a lot of self-harm and mental distress, as you can imagine. And the prison officers take strike action, and they're not supposed to. It's illegal for them to take strike action, but they've got it down to a fine art. They use a handy, they use their mobile, and they just call all the prisons get called out on a Sunday. When the first time I stood on the picket lines, and taught them how to shout "scab" when somebody was coming through, because they didn't know that. When we went back in, when the strike was over, the doors were all opening. You know, and I thought, bloody hell, the rotten sods had been leaving a stand for half an hour outside because there had been friction, disgruntlement, and unhappiness with the teachers, because the prison officers were saying, why do those prisoners get better education than our children? And so there was a bit of anger there, but we learned, you know, to work very closely together. And when the prison officers went on strike, they're on strike for their wages, but they're also on strike for their conditions. And the conditions they fight for is less overcrowding, is better conditions for them and the prisoners, because the where they worked is where the prisoners lived. So it's not quite true, certainly not in Britain, that the trade unions are not interested in the prisons. We fought the conditions, the subject areas that we could teach in the jails were a product of 1960s strikes. And we fought, as at my union, the EIS, Educational Institute of Scotland, we fought for art, film studies, all the academic subjects, all the trade subjects like carpentry, gardening, and engineering, and, you know, huge range of subjects, music. We had drama classes in the evenings, and cookery, and all the rest of it. And it was very important to them, and they could do those classes for the whole of their sentence, like 8 years, 10 years, 20 years. Do you want to know what it is now? 3 months. That's all they can get, because they have forced worse conditions on the teachers after I left. They reduced the wages and all sorts of things. So we can win these reforms, but we don't necessarily keep the reforms. So there was one situation where they won an improvement of conjugal rights, of where you can stay some private time with your partner as part of the visits for the prisoners. Now, in Florida, they won it. Surprise, surprise. They won that in Florida. What did the governors do? The governors immediately moved the married prisoners to the furthest distance away from the visitors' block. So that by the time they got there, the visiting hours had just shut, and they couldn't even say goodbye to their wives. It was just disgusting. So, you know, it's a very, very frustrating situation, fighting for reforms, but it's an important process too. Do I shut up now?
Zum nächsten Punkt, nämlich was für Alternativen es gibt. Du hast schon angesprochen, Monika, am Anfang, es geht da im Gefängnis vor allem um Rache. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch schon beide sehr gut dargestellt, dass es eben auf diesem Prinzip von Vergeltung und Strafe durch den Staat eben beruht und auch auf der individuellen Schuld. Und ich finde, Penny hat auch schon sehr gut dargestellt, was eigentlich der Hintergrund von Kriminalität oft ist. Jetzt wäre die Frage, was gibt es für andere Konzepte, damit umzugehen, und wie könnten wir als Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen?
Ja, also es gibt tatsächlich real implementiert, und zwar relativ lange schon in Österreich, den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Das war eigentlich ein ziemlich fortschrittliche Geschichte, was wirklich hier früher implementiert wurde als anderswo. Nicht? Also wo die Idee die ist, dass eben tatsächlich, also bei bestimmten Taten, die beiden sich zusammensetzen und sagen, was wäre jetzt adäquat um das wieder gut zu machen, was ich dir angetan habe. Nicht? Jetzt können wir uns leicht vorstellen, dass das nicht immer funktioniert, nicht? Aber es ist also gerade bei Eigentumsdelikten oder so, und wie ich schon gesagt habe, das führt dann auch viel direkter dazu, dass derjenige, der jemandem was angetan hat, versteht, was er ihm angetan hat. Ne? Also ich hatte da mal, da habe ich nur übersetzt, ne? Aber da hat jemand zwei Festplatten gestohlen, 70 Euro dafür gekriegt. Ne? da war zufälliger Reisepass dabei, das hat mich gar nicht interessiert. Auf jeden Fall, die zwei Festplatten haben einer jungen Türkin gehört, da waren die letzten Fotos ihres gerade verstorbenen Vaters drauf, und dadurch, dass sie den Reisepass nicht hatte, konnte sie nicht zum Begräbnis fahren. Da wurde ja im Gespräch recht deutlich, was da passiert ist, weil der gerade kurzfristiger Geld braucht hat, das auch brauchte, ne? Das ist jetzt nicht der Punkt. Es ist ganz interessant, dass als Fußnote, das habe ich vor 2 Tagen gehört, und das jetzt überlegt wird, als Modellversuch in einigen Gefängnissen so Täter-Opfer-Gespräche zu führen, also sozusagen in der Gefängnisstrafe, nicht als Ersatz, ist aber noch nicht raus, ob das was wird. Das ist so ein Punkt, und was viele sagen, und also ich auch, ist, man müsste das aber einbetten in diese Frage, was du ja angesprochen hast, der gesellschaftlichen Verantwortung. Wenn wir jetzt sagen, es ist eigentlich, diese Individualisierung ist falsch, der Hintergrund, alles, was eine Rolle spielt, das heißt, man muss sich als Gesellschaft überlegen, was ist unsere Verantwortung dafür, vielleicht gar nicht einmal, dass das passiert ist, das ist ja immer so dieses Rückblickende, aber damit es halt nicht wieder passiert oder damit sich das ändert. Ne? Die Schlagworte da sind Restorative oder Transformative Justice. Die Beispiele, die wir immer erwähnen an diesem Punkt, sind Chiapas, die Zapatistas und Rojava, wo das irgendwie so gehandhabt wird, wo man auch sagen muss, das können wir jetzt nicht eins zu eins übertragen, da geht es oft auch um relativ kleine Communities, ne? Communities, die einander auch gut kennen. Also ich frage mich oft, also viele der Leute, die im Gefängnis betreue oder auch persönlich kenne, sind Menschen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, wo ich dann ein bisschen Bedenken habe, wenn die Community, die dort ist, das jetzt beurteilen soll, nicht? Weil diese Community sind auch ausschließend. Ne? Und was, ich glaube trotzdem, dass das der richtige Weg ist, dass man dorthin geht irgendwie. Man kann sich dann auch überlegen, also das eine ist ein bisschen sozusagen, das ist direkt Individuelle. Dann sagt das, okay, du hast mir was gestohlen, deswegen ist mir was passiert, deswegen tu das und das für mich. Was auch da rauskommen kann und häufig rauskommt, ist, man sagt, macht irgendeine gesellschaftlich nützliche Arbeit. Ich glaube, jemand, mit dem ich also auch persönlich befreundet bin, der musste dann wegen ein paar so kleineren Eigentumsdelikte sind so ein Betrieb gekommen, die haben so Computer und Kopierer wieder aufgearbeitet, die dann gratis vergeben wurden. Ne? Und das war eine gute Arbeitsatmosphäre, er hat das Gefühl gehabt, hat was Sinnvolles getan und hat auch das Gefühl gehabt, und so war es auch sehr viel sinnvoller als Gefängnis. Man muss kurz gesagt sagen, es ist, glaube ich, so ziemlich alles sinnvoller als Gefängnis. Aber, und das finde ich ganz spannend, weil uns ist das hier eh klar, gell? Ich hatte dazu eben vor 2 Tagen eine Debatte, wie das sein könnte mit Restorative Justice. Und da hat dann jemand die Frage aufgebracht, na okay, also wenn du mir was stiehlst, dann können wir uns das aushandeln. Was ist, wenn du was im Supermarkt stiehlst? Wer ist dann eigentlich dein Gegenüber? Ne? Und da ist mir dann ganz deutlich aufgefallen, dass wir, also wenn wir tiefer darüber nachdenken, dass ich das eigentlich mit Menschen, die nicht für eine grundlegende Ablehnung des Kapitalismus sind, nicht mehr diskutieren kann. Weil das ist natürlich, das interessiert mich nicht, also dass der Rewe-Chef sich jetzt da irgendwie überlegt, was die 2 Thunfischdosen für einen Wert sind. Ne? Das ist irgendwie fad. Und also das ist wirklich, dass es halt darum geht, und du hast das ja viel schöner gesagt, dass ich jetzt sage, es geht darum, darüber nachzudenken, was diese Gesellschaftsordnung uns auch antut, als Individuen und als Kollektive. Und ich glaube, so müssten wir halt auch als Linke auch darüber nachdenken, was das bedeuten kann. Und jetzt können wir natürlich nicht auf die Revolution warten, und das ist ja oft auch, war oft auch diese Spannung zwischen den Abolitionisten einerseits und denen, die so für Reformen sind, andererseits, was der Benny auch wunderschön gesagt hat, irgendwie humanize the cage bring the cage down, aber wir müssen nur die beides tun. Nicht? Und insofern glaube ich, dass diese Methoden auch wirklich, also eben Opfer-Täter-Ausgleich, aber in einem auch sozusagen in einem Community-Setting wichtig sind und richtig sind als reformistische Wege und immer und notwendigerweise zu kurz greifen.
Dankeschön.
I think, yeah, sorry, please tell me if I'm going too fast. I agree with much of what you said, although we do learn from looking at previous societies and small, such as Chappers Mountains, etc., prehistoric, there are different ways of organising that don't rely on mass incarceration, that's for sure. Whether that helps us transport to justice and abolition of the prisons, I have my doubts. I think we have to look at the state and the role of the state I had a group of socialist worker readers, the prisoners in the where I was working, but there were also Nazis that I had to get rid of from the unit because they were using the education centre. So it's a very mixed bag. You can't take the community within the prison as some kind of idealised thing. I know that you're not. I know that you're not doing that, but I'm saying where do the roots to get rid of the prisons come from? They don't come from within the prisons, and they don't come from the prisoners, unfortunately. They'll come from people outside who are fighting for reforms. I absolutely agree with that. But how do we fight for reforms? And there was a really interesting discussion on Friday where a comrade, I don't know if he's here just now, but was saying, you know, the whole of the left is splintered, is split, you know, nobody agrees with each other, you know, and everything. It's true. But do we spend our time discussing with anarcho-syndicalists, with syndicalists, with autonomists? It's like, no, we don't need to. We will prove ourselves on the streets with these people. What we have to look at, and I'm careful to use the right word for us, is called looking to the right of us. I'm not talking about Nazis, I'm talking about social democrats. I'm talking about people who are not revolutionaries but reformists, and unite with the reformists to fight for a better world. Now, I think it's absolutely correct to concentrate on the police, and not necessarily, we do fight for, you know, defunding the police, stopping immigration, detention centres, free people from the border control, stop people being deported to Rwanda wherever we can. We have to do that physically. It's a very important thing for us just now. But we also have a situation in Scotland where a man minding his own business, 31-year-old engineer, was walking home at 7 o'clock in the morning. He had made the mistake of being black, and 6 racist police came and attacked him. An enormous policeman lay on him until he died, just crushed him. The last thing he said was, "I can't breathe." Sounds familiar, doesn't it? And we've been campaigning for 9 years to get justice about this. And how we've campaigned is with every trade union fighting against racism, against the racism of the police, and justice for the family. We know that the generals say the bureaucrats in the police, in the trade unions, are just using this as cover because they're not fighting for wages. But it doesn't matter, because we can then bring people from the industries out onto the demonstrations and fight to do something about it. And so we fight for reforms, but we can't expect the state to somehow allow the state to be reformed, because there's never been a state that has the 1% have redistributed to the 99% the money that we need socially. A state has never given up its power and its control, and we have to fight that. So at the end of the day, I think we have to be clear that we have to be revolutionary socialists. We are fighting for revolution. We have to work with the people who are reformists. If we don't, we're too small, right? If we don't, we're fucked, pardon the expression. We are fucked, right? Because we have to grow. And a good example of that was in the Stop the War movement, which was being dormant, has been sleeping for 10 years in Britain. With October, with the bombings of Gaza, we reignited it, and we have been really pushing for big demonstrations. And in February, we were told it's illegal to demonstrate for Palestine. So what we did, the revolutionaries within Stop the War actually said, in Stop the War, we have to have the demonstration. So we called the demonstration. 850,000 people turned up and marched through London. And I'll tell you a secret, we don't have 850,000 SWP members. Okay, so we find the issues And it's racism and the war at the moment. Those are the two big issues. We do campaign over other things, but those are the two main issues. So that we say we're punching above our weight because we are united across the country. And in every town we've got 25 encampments. Our student comrades have led through Stop the War. Have got camps, they're sleeping in the awful rain that is going on in Britain at the moment. They're sleeping in tents inside the universities, and they're becoming a focus to say, stop the bombings. And so the students are leading the way. We also have a lot of fun in supermarkets. We go around with stickers, Israeli produce, Israeli produce, Israeli produce. We fill trolleys. And we apologise to the shop workers, but we then get the loudhailers out, film it, and leave the trolleys and make our mark. And so that's a very popular thing. People from workplaces come to that. They joined us from Edinburgh College to do that, and so on.
Sorry, I have to cut you off.
Du hörtest eine Aufnahme vom antikapitalistischen Marxismus-Kongress 2024. Wann die nächsten Veranstaltungen und Aktionen anstehen, wofür Linkswende steht und wie man bei uns mitmachen kann, erfährst du auf linkswende.org oder du schreibst uns an linkswende@posteo.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie gerne weiter und abonniere den Marxismus-Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Thank you.